Unternehmer Jam Sessions.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Wir beide in einem Podcast, du weißt, was das heißt, die Erfüllung deiner Träume wie ein Flaschengeist. Mit dieser Hip-Hop-Referenz angelehnt an Kool Savas, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und wir widmen der bis dato erfolgreichsten Folge dieses Podcasts eine Fortsetzung, nämlich der Folge 26 war es, meine ich, der Folge mit Yasin Öğrenç über die Anfänge von MC Shape. Und Fortsetzungen bürgen ja immer das Risiko, dass sie nicht an den ersten Teil herankommen. Wir haben uns aber alle Mühe gegeben, haben uns noch besser darauf vorbereitet, beziehungsweise beim letzten Mal hatten wir uns ja gar nicht darauf vorbereitet. Und auch dieses Mal haben wir uns nicht so richtig darauf vorbereitet. Aber was wir anders gemacht haben, ihr müsst ja selber beurteilen, ob das zielführender war oder nicht. Wir haben den Abend vor der Aufnahme keine Flasche Raki getrunken, sondern wir sind sehr früh schlafen gegangen und entsprechend ausgeruht in diese Podcast-Aufnahme gestartet. Und wir haben dann angesetzt dort, wo wir in der ersten Folge dieses Podcasts aufgehört haben, nämlich quasi mit der Eröffnung der ersten MC Shape Studios, und sind einmal dann den ganzen weiteren Weg von 2013 bis 2023, also die letzten 10 Jahre, durchgegangen. Ein größeres Thema war dann, wie soll es anders sein, die Corona-Pandemie, die natürlich sehr prägend war für viele Branchen, für viele Unternehmer. Und es war einfach mal spannend zu hören, wie Yasin Öğrenç die Branche erlebt hat, wie er damit umgegangen ist, welche Schlüsse er daraus gezogen hat, wie er seine Franchise-Nehmer unterstützt hat. Und was vor allem wirklich spannend war, dass trotz Schließung, trotz Corona-Pandemie, MC Shape in dieser Zeit auch sehr stark gewachsen ist. Also wieder ein wirklich spannender Real Talk mit Yasin Öğrenç. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und dann hören wir uns noch mal ganz kurz im Outro wieder. I'll be back in Nagold bei Yasin Öğrenç von MC Shape. Und wir haben ja schon, das habt ihr sicherlich gehört als eingefleischte Fans, eine Folge aufgenommen. Es war übrigens die meistgestreamteste Folge und ist es auch bis heute noch die meistgestreamteste Folge. Und wie es sich auch für einen guten Actionfilm dann gehört, auch für einen guten Podcast, muss es natürlich eine Fortsetzung geben. Obwohl Fortsetzungen ja auch immer die Gefahr haben, dass sie nicht so cool sind wie der erste Teil und daran herankommen. Aber wir geben unser Bestes, wie immer. Und wir werden uns selber nochmal toppen, gehe ich fest von aus. Also Yasin, vielen Dank nochmal, dass du nochmal teilnimmst hier in diesem Podcast.
Ja, dankeschön. Thorsten, herzlich willkommen hier bei uns im schönen Schwarzwald in Nagold.
Ja, vielen, vielen Dank. Und will ich gleich mal vielleicht eine Einstiegsfrage, ist jetzt relativ spontan. Was ist deine Lieblingsfortsetzung? In welcher Actionreihe? Kannst du dich überhaupt entscheiden?
Ah, oh, nein. Also es gibt da vier. Für mich vier Fortsetzungen, die alle Weltklasse sind, die aber, wenn ich jetzt abwägen müsste, welche da davon die besten sind, keine Entscheidung final treffen könnte. Aber ich kann mal die Filmtitel nennen, die
auf jeden Fall
natürlich prädestiniert favorisiere. Das ist Nummer 1, Rocky Balboa. War ja eigentlich logisch. Nummer 2, Rambo. 1 bis 18. Nummer 3 wäre natürlich The One and Only, The Terminator. Und die an vierter Stelle die Expendables. Und das ist von den vier genannten Filme sind natürlich auch alle Fortsetzungen, teilweise sogar besser wie der erste Teil. untereinander wäre es extrem schwierig, da nochmal ein Ranking herzustellen. Also ich würde Expendables vielleicht als auf den vierten Platz setzen, weil es natürlich schon ein neuerer Film ist und die anderen drei so die ursprünglichen sind vom Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, aber zwischen Rocky, Rambo und Terminator da raus zu skalieren, welcher da besser oder schlechter wäre, für mich nicht möglich.
Ja, dann orientieren wir uns doch daran. Gibt es irgendwas, wo du enttäuscht warst bei irgendeiner Fortsetzung?
Also grundsätzlich gilt die goldene Regel, Rocky, Stopp, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, Filme sind immer super, egal wie der Inhalt ist, also es gibt da keine schlechten.
Okay.
Wenn die zwei dabei sind, ist immer gut.
Gut, das können wir ja auf uns beziehen, solange wir beide dabei sind, wird es auf jeden Fall eine gute Podcast-Folge. Und wir wollen mal direkt anknüpfen an die letzte Folge. Wir sind ja quasi ausgestiegen mit der Eröffnung des ersten MC Shape Studios. Und dann haben wir noch so im Schweinsgalopp, sage ich mal, so ein bisschen abmoderiert. Was waren so nochmal die Herausforderungen beim Aufbau eines Franchise-Systems? Haben das aber relativ kurz abgewickelt. Und ich wollte da jetzt nochmal tiefer einsteigen. Und einfach mal mit dir drüber sprechen, wie es dann eigentlich gekommen ist. 2013 sind wir ja, glaube ich, dann vom Jahr in Horb, das erste Studio, bis heute, wie da die Entwicklung von MC Shape war, der Marke, was es für Herausforderungen gab, was sich vielleicht verändert hat, wie du Franchising insgesamt wahrgenommen hast. Und ja.
Ja, also der Start vom ersten MC Shape in Horb war am 4. März 2013. Da war die neue Eröffnung. Da hatten wir auch noch lustige Geschichte. Sonntags, Tag der offenen Tür. Und Samstagmorgens habe ich doch meine offizielle Baugenehmigung, der rote Punkt, bekommen, dass wir jetzt anfangen dürfen mit den Umbauarbeiten. Und einen Tag später haben wir dann eröffnet. Also das heißt, die Umbauarbeiten, die liefen da parallel zum Genehmigungsantrag, was ja eigentlich ganz genau genommen nicht ganz ordentlich korrekt war, aber Zeit ist Geld. Das heißt, ich konnte da nicht nochmal 3-4 Monate warten, bis eine Baugenehmigung reinfliegt und dann erstmal anfangen mit dem Umbau. Deswegen hat man das einfach zeitnah parallel gefahren. Wobei ich da später noch eine kleine Anekdote erzählen möchte, weil das auch ganz schön mal nach hinten losgehen kann und dann auch ganz schön Geld kostet.
Ja, hattest du das, die offizielle Genehmigung vom Bauern, die gesagt haben, fangen sie erstmal an?
Nein,
und wir machen dann,
natürlich nicht.
Ja, okay. Nee, weil ich hatte das auch mal so, weil auch das kenne ich, mache ja viel auch in der Gastronomie mit diesen Baugenehmigungen, das kann ja richtig Geld kosten.
Ja, es gibt da so eine schöne jassinische Weisheit.
Ja.
Wer fragt, riskiert ein Nein. Das heißt, ich bin ja ein Macher, ich mache einfach erstmal. Ich kann immer noch danach diskutieren. Und von dem her habe ich sofort, nachdem wir einen Mietvertrag gehabt haben, die Handwerker beauftragt und dann ging der Umbaustart los.
Okay, also in Horb hat es funktioniert offensichtlich?
Ja, in vielen Standorten hat es funktioniert. Bis auf einen Standort in 2018 in Köngen. Da hatten wir dann auch eine Neueröffnung, hatten aber immer noch keinen roten Punkt. Und dann kam dann 7 Tage später, eine Woche später, das Ordnungsamt, das Bauamt Estlingen herein, aufgeschlagen und hat dann mir den kompletten Betrieb stillgelegt für 2 Monate und musste dann noch die Brandschutzauflagen erfüllen, Fluchtwegssituation komplett umsetzen, wobei die Anforderungen aus meiner Sicht natürlich völlig überzogen waren, also mit Brandschutzanlage, mit Aufschaltung Feuerwehr, RWA, Rauchabzugsdach, Kuppeln drin, plus 7 Notausgänge bei 1600 Quadratmeter auf Erdgeschosshöhe. Ich glaube, das ist das einzige Fitnessstudio in ganz Deutschland, das bei 1600 Quadratmeter 7 Notausgänge hat.
7 Notausgänge?
Ja, und die nette Mannschaft der Behörde Esslingen Bauamt hat da auch nicht mit sich reden lassen. Die waren da rigoros und haben mir da im Grunde genommen das Messer auf die Brust gesetzt. Und ich hätte natürlich auch nochmal meinen Bauantrag abändern können auf weniger Notausgänge. Und wenn dann wäre aber die Frist von vorne losgegangen, dann hätten wir nochmal 3, 4, 5 Monate länger zugehabt. Das wäre dann einfach finanziell noch teurer gewesen. Aber unterm Strich war, jetzt haben wir es vorgezogen, das wollte ich eigentlich chronologisch anbringen mit Köngen, aber unterm Strich hat mich das ungefähr so 220.000 Euro mehr gekostet durch die Baugenehmigungsgeschichte und die damit folgenden oder folgender Schließung nochmal von 2 Monate. Das heißt also, danach war eine Woche offen, danach war 2 Monate geschlossen von behördlicher Seite und dann konnten wir dann erst wieder aufmachen. Und das Ganze hat mich unterm Strich dann 220.000 circa mehr gekostet als normal.
Ja, aber in der Gesamtbetrachtung, weil es ja vorher und hinterher auch immer wieder gut gegangen ist, war es ja unterm Strich wahrscheinlich aus dem Plus.
Ja, natürlich, natürlich. Also unterm Strich in der Summe von allen Anlagen war man Plus. Es gab sogar Anlagen, die hatten wir schon 1,5 Jahre offen und hat dann 1,5 Jahre nach Eröffnung erst die Baugenehmigung bekommen, weil einfach die deutschen Behörden, wie viele wahrscheinlich wissen, sehr unkompliziert, schnell und fleißig arbeiten, Tag und Nacht am Wochenende. Und deswegen gehen natürlich auch solche Genehmigungsprozesse sehr unbürokratisch in Deutschland. Und deswegen ist das natürlich auch ein führender Wirtschaftsstandort, wo es sich lohnt zum Investieren in Deutschland.
Ironie das Wort zum, auf. Das Wort zum Sonntag. Okay, also zurück zu 2013. Horb.
Ja.
Eröffnet.
Erfolgreich eröffnet. Wie viele Mitglieder hatten wir denn da zur Eröffnung? Ich glaube 800 irgendwas, 850 Mitglieder zur Eröffnung, was die größte Anzahl an Mitgliedern war bei einer Neueröffnung bis zum damaligen Zeitpunkt. Und lief ganz gut mit dem Standort Horb. Und wir hatten dann sogar im gleichen Jahr dann noch den ersten franchise-nehmerbetriebenen Standort eröffnet, und zwar in Metzingen. Metzingen ist die Zentrale von Hugo Boss. Das ist vielleicht bekannt für die meisten. Da ist also die Zentrale Hugo Boss in Metzingen. Und da hatten wir dann 2013 einen ehemaligen Mitbewerber von mir übernommen. Wer sich an die Folge 1 vom Podcast erinnert, kann sich erinnern, dass ich da mein erstes Fitnessstudio in Riederich gehabt habe und mein zweites Fitnessstudio auch in Riederich gehabt habe, also nach einem Umbau. Und Riederich und Metzingen liegt ungefähr 500 Meter oder 1 Kilometer auseinander. Und mein damaliger Hauptmitbewerber aus Metzingen, der ist in neue Räumlichkeiten umgezogen und hat dann aufgemacht in einem neuen Location in Metzingen. Und somit wurde die alte Location frei. Und da sind wir dann als MC Shape Metzingen mit dem ersten Franchise-Nehmer rein. Gott sei Dank hatte mein Nachfolger und Käufer von meiner Fitnessanlage in Riederich 2005, der das gekauft hat, Willi heißt er, wenn er es hört, Grüße an dich, Willi. Der hatte dann, Gott sei Dank, Ende 2012 noch sein Fitnessstudio, also mein altes Fitnessstudio, weiterverkauft, weil ich hatte schon schwer befürchtet, dass wenn wir in der Entfernung von 500, 800 Meter oder 1 Kilometer jetzt ein MC Shape aufmachen, dass es dem wahrscheinlich etwas schaden könnte. Und deswegen sage ich, Gott sei Dank hat er es verkauft gehabt, weil dieses Fitnessstudio war dann nach der Öffnung von unserem MC Shape circa ein halbes Jahr oder ein Jahr später insolvent und musste geschlossen werden. Und ich wollte natürlich nicht, dass ich jemanden eine Immobilie oder ein Unternehmen verkaufe und der dann aufgrund von meiner Expansion dann drunter leiden würde. Also von dem her ist alles super gut gelaufen. Und auch das zweite Fitnessstudio in Metzingen war dann ein voller Erfolg. Und wir konnten somit auch dann die Banken davon überzeugen, dass das Franchise-Konzept auch funktioniert, wenn nicht ich der Betreiber bin, sondern halt natürlich wie in diesem Falle Quereinsteiger waren, die dann einfach das MC Shape-Konzept nach unseren Vorgaben umgesetzt haben. Also alles sehr, sehr positiv verlaufen. Und so ging dann die Reise weiter, die Expansion weiter. 2014 eröffneten wir in Calw oder bei Calw in Althengstedt ein größeres Fitnessstudio mit 2000 Quadratmeter. Dann haben wir in Herrenberg 2014 ein Fitnessstudio übernommen, das ehemalige Muppet, und das dann zu MC Shape gemacht. Und 2015 kam schon das nächste wieder, MC Shape in Hechingen. Und das waren dann immer verschiedene Franchise-Nehmer, bei denen ich am Anfang noch sehr viel auch unterstützt habe, indem ich auch in der Gesellschaft mit dabei beteiligt war. die dann im Grunde genommen die jungen Wilden dann begleitet habe bis zum gewissen Wissensstand und auch Umsetzungsstand von der Möglichkeit her von der einzelnen Personen, bis die sich da so weit entwickelt haben. Und dann war das dann sukzessive immer so, dass man dann meine Anteile dann an den Betreiber voll, der hat sie dann voll abgekauft und somit war dann der junge Franchise-Nehmer in Begleitung mit mir oder mit der Unterstützung von mir dann im Laufe der Jahre ein selbstständiger Vollunternehmer und die Firma oder die Betreibergesellschaft von dem Fitnessstudio war dann zu 100% immer eigen, also im Franchise-Nehmer gehörend.
Ja. War das ein Wunsch von dir, dass du da mit am Anfang mit drinne bist oder war das auch ein Wunsch seitens der Banken?
Sowohl als auch. Also zunächst mal war es ein Wunsch von den jungen Wilden, die nicht das nötige Eigenkapital gehabt haben. Da habe ich das natürlich dementsprechend aufgefüllt. Das war das eine. Und das zweite ist, dass natürlich eine Bank da immer das sehr positiv gesehen hat, weil die haben sich gesagt, wenn ich mit beteiligt bin, dann haben sie eine höhere Sicherheit, dass der Standard dann auch 100% läuft. Und so hat sich das dann auch immer bewahrheitet und dargestellt. Und von dem her wurde dann im Lauf der Jahre die Finanzierungen dann immer einfacher vom Handling her zu bekommen, weil einfach wir im Laufe der Jahre bewiesen haben, dass unser Konzept funktioniert, dass es gut funktioniert und dass es sich rechnet. Und im Lauf meiner jetzt 25-jährigen Selbstständigkeit habe ich noch nie irgendeinen Cent nicht zurückbezahlt an die Bank oder irgendeine Tilgung ausgesetzt oder irgendwie zu spät was bezahlt. Also immer sehr 100% zuverlässig und gewissenhaft. Und das hat natürlich dann auch die Banker immer weiter dann überzeugt und mich bestätigt sozusagen.
Ja. Waren die ersten Finanzierungen immer über deine Hausbank? Die hat ja relativ viel gemacht.
Ja, war am Anfang alles über meine Hausbank, ja.
Eine Frage noch ganz kurz zu der Stelle, wo ihr noch nicht so bekannt wart mit der Marke, jetzt bei 4-5 Studios. Wie hast du die ersten Franchise-Nehmer gefunden? Wie sind die zu dir gekommen? Über die Studios, die bestehenden, die da waren?
Ja, also im Grunde genommen war es so, der erste Quereinsteiger, der erste Franchise-Nehmer war ein Quereinsteiger, der hier aus Nagold auch kommt. Und ich bin ja hier sehr bekannt in Nagold und Umgebung. Wie bunter Hund, sagt man hier, ja, okay. Und dann haben die einfach mit mir mal ein Gespräch gesucht und sich da die Möglichkeiten von mir aufzeigen lassen, was man im Franchising MC Shape machen kann. Das hat denen ganz gut gefallen, haben es ja erfolgreich umgesetzt und hat dann gepasst. Die darauffolgenden Franchise-Nehmer sind im Grunde genommen immer ähnlich gewesen. Das heißt, alles Bekannte von mir oder halt Bekannte von mir und deren Bekanntschaft oder was sich auch häufig jetzt dargestellt hat, war, dass es ehemalige Mitarbeiter von mir waren oder sind, die dann auch mich so mehr oder weniger als Vorbildfunktion gesehen haben und dann auch den gleichen Weg gehen wollten. Und die sind dann ja, bei mir dann durch die Ausbildung gegangen, durch die Schule im Betrieb von den Fitnessstudios, also in der Praxis, bei den Vertriebssachen, bei den Betreuungsbereichen, in den Trainings- und Ernährungsseminar oder vom Wissen her, haben sie sich da soweit weitergebildet und dann natürlich auch in dem Bereich selbstständig ein Unternehmen führen zu können. Und denen haben wir dann immer sukzessive, wenn die Personen dann soweit waren, eine passende Immobilie gesucht, wo wir dann ein MC Shape Fitnessstudio an einem Ort eröffnen konnten. Und dann habe ich diese Person dann so begleitet in ihre eigene Selbstständigkeit.
Ja, das ist ein cooles Modell.
Ja, das ist auch eins von den erfolgreichsten Modellen gewesen, weil der Unterschied zwischen Quereinsteiger und den von mir ausgebildeten Personen war, dass einfach die von mir ausgebildeten Personen über Jahre hinweg eine engere Zusammenarbeit mit mir schon genossen haben oder durchgehen mussten. Da gab es übrigens, fällt mir jetzt gerade ein schönes Zitat von mir immer, weil gerade wenn ich sage, die bei mir durch die Ausbildung gehen mussten, das ist nicht immer das Einfachste bei mir, weil ich schon hohe Anforderungen habe. Und mein Florian, der hat dann mit mir zusammen immer gesagt, also bei mir ist es ganz einfach so, entweder du zerbrichst dran an meiner Ausbildung oder du wächst dran. Entweder bist du zu schwach und dann machst das dann irgendwann nicht mehr auf Dauer. Oder du gehst durch, beißt die Zähne zusammen und gehst dann durch und dann bist du aber unterm Strich nachher besser wie deine Gleichgesinnten auf dem Niveau in der Ausbildung oder auch später dann im Fitnessbetrieb. Weil er einfach durch die härtere Schule dann so weit fortgebildet, weitergebildet waren, dass sie den meisten Gleichgesinnten überlegen sind oder waren.
Ja, okay.
Ja, und das hat sich immer auch natürlich in den Zahlen wieder gespiegelt. Ich meine jetzt also in den Mitgliederzahlen von den einzelnen Standorten. Die hatten natürlich das dann etwas einfacher in den Vertriebsgesprächen, in der Struktur, Mitarbeiterstruktur, in der Schulung von den Mitarbeitern, in der Führung von den Mitarbeitern, weil einfach da über einen längeren Zeitraum mehr Wissen vermittelt werden konnte. Ja. Und das andere, und die Quereinsteiger, die kriegen das Wissen genauso vermittelt, bloß es dauert natürlich genauso lang wie bei den selber Ausgebildeten. Bloß sind die dann halt dann nicht nur 3, 4, 5 Jahre rein mit der Wissensvermittlung und Ausbildung beschäftigt, sondern die sind dann relativ zeitnah auch sofort in den Praxisbetrieb dann mit einbezogen. Ja. Ja. Und da gibt es dann doch auch einige Aufgaben zu erledigen. Somit habe ich dann etwas weniger Zeit, um mich voll auf die Ausbildung oder Weiterbildung zu konzentrieren. Und somit ist es, ja, beides funktioniert. Das eine ist aus meiner Sicht als Franchise-Geber etwas einfacher, weil ich halt die Mitarbeiter, die schon lange bei mir sind, im Grunde genommen schon alles Wissen vermittelt habe, bis zu ihrem Selbstständigkeitsstart. Und Quereinsteiger natürlich relativ schnell in die Selbstständigkeit kommen möchten und dann während der Selbstständigkeit erst noch das komplette Wissen vermittelt werden muss. Also das ist der elementare Unterschied zwischen den beiden Franchise-Nehmer.
Okay.
Aber beides funktioniert natürlich, klar.
Ja, warst du so am Anfang mit der Entwicklung, also mit der Geschwindigkeit der Entwicklung zufrieden? Ich meine, völlig wertfrei jetzt gesagt, weil ihr habt ja jedes Jahr Studios eröffnet und hast du gedacht, es würde schneller funktionieren?
Nein, nein. Ich bin ein Freund von Nachhaltigkeit. Das heißt, es ist ein Riesenunterschied, ob ich ein Fitnessstudio mache oder 2 oder 5 oder 10. Wenn ich ein Fitnessstudio alleine mache, dann bin ich selber vor Ort und kann alle Geschicke lenken, leiten und. Wenn ich 2, 3, 5 Standorte habe, dann kommt ein wichtiger Punkt dazu, was auch mir am Anfang relativ schwierig gefallen ist. Und das heißt, ich muss loslassen. Ich muss Verantwortung übertragen auf Personen. Und dazu muss ich erstmal loslassen können oder dann auch loslassen, damit ich überhaupt eine Verantwortung übertragen kann. So, und da stand ich mir teilweise ja oft selber im Weg, wie viele andere auch natürlich, weil ich immer einen sehr hohen Anspruch habe und dann denke ich mir, ja, bevor ich das jetzt übertrage und mir gefällt noch das Ergebnis, dann mache ich es lieber selber. Das bremst mich aber in der Expansion. Das heißt, ich kann nicht immer alles selber machen, deswegen brauche ich gute Geschäftspartner, Mitarbeiter, die dann diese Verantwortung übernehmen und ja auch dann dieser Verantwortung gerecht werden können. Dann habe ich auch im Laufe der Jahre dann gelernt, dass auch wenn nicht alles gleich hundertprozentig funktioniert, wie ich das jetzt selber umgesetzt hätte, es ist aber zwingend notwendig, die Verantwortung abzugeben, sonst komme ich nicht mehr weiter. Und wir haben ja schon in der Podcast-Folge 1, haben mich ja schon ausgeführt, dass es extrem wichtig ist, da die wichtigen Entscheidungen zu treffen, diese umzusetzen. Und das ist da ein wichtiger Lernprozess bei mir gewesen.
Ja, das unterschätzen ja viele junge Franchise-Systeme, was es eigentlich bedeutet, die Ressourcen zu schaffen, um ein Franchise-System aufzubauen. Gerade wenn sie sehr eng noch am eigentlichen Endkundenmodell drin waren, also selber jetzt in deinem Fall Fitnessstudios betrieben haben, da den Spagat hinzubekommen, genau das, was du auch sagst, andere Leute mit ins Unternehmen zu holen, den Aufgaben zu übertragen, weil beides kann man ja nicht schaffen als Franchise-Geber.
Genau, und umso größer du dann wirst, wird es dann eine ständige Umstrukturierung oder es ist dann erstmal eine ganz elementar wichtige Umstrukturierung, diese neuen Strukturen zu schaffen. Das ist Veränderung kostet Kraft, Veränderungen machen wenige, auch Podcast Folge 1, die zwei wichtigsten Hinderungsgründe, warum Leute nicht erfolgreich werden, einmal Komfortzone und einmal Hilflosigkeitszone, ich traue mir was nicht zu, ich kann es nicht, oder Komfortzone, ich muss ja aus meinem gewohnten Arbeitsablauf dann raus, was Neues machen, und das ist gerade, was ich sage, Veränderungen kosten Kraft, werden nicht gerne gemacht von den Leuten, birgt auch ein gewisses Mehrrisiko, weil ich ja nicht genau weiß, wie kommt es dann an, diese neuen veränderten Arbeitsprozesse oder Strukturen, und das sind einfach Punkte, die hat jeder Unternehmer im Laufe seiner Karriere, wie gehe ich damit um? Für mich gab es da gar keine große Überlegungen oder Diskussionen. Das ist für mich einfach ein Muss, dass man diese Umstrukturierung, auch wenn die Veränderung wehtut, gestaltet. Und dann muss ich die durchziehen, wenn ich wachsen möchte. Punkt.
Ja, was waren so die ersten personellen Ressourcen, die du mit ins Unternehmen genommen hast, jetzt im Sinne von Funktionen?
Die Vertriebsabteilung. Das heißt, da ja unser MC-Shape-Konzept sehr stark vertriebsorientiert ist, war der Bereich Verkauf, Vertrieb der elementar wichtigste. Und in diesem Bereich wurden am Anfang und auch noch heute die meisten Arbeitsprozesse ausgearbeitet, die meisten Prozesse so dynamisch auch hinterlegt, dass wir uns an die veränderten Gegebenheiten vom Markt dann anpassen können. Und dieses komplette Vertriebssystem hebt uns auch ganz klar ab von sämtlichen Mitbewerbern. Und dieses Vertriebssystem war die elementare Basis, die wir da angegangen haben. Also das war.
Wann kam dann die Schulungsakademie, die du aufgebaut hast?
Das meine ich, durch die Vertriebs...
Okay.
Das war vom Klaus Bauer, auch Podcast Folge 1. Klaus Bauer hat dann diese Vertriebsprozesse außergewöhnlich stark geschult und priorisiert. Und durch die Einführung von unserer MC Shape Academy haben wir genau diese Arbeitsprozesse, diese Vertriebsprozesse stark den Franchise-Nehmern, uns selber und aber auch den Mitarbeitern dann vermittelt. Und das ist dann eine tragende Säule auch vom Erfolg.
Ja, in welchem Jahr sind wir da? Oder war die schon von Anfang an da? Also 2013 schon da? Oder wann kam die?
Nee, da waren wir ja nur einiges Fitnessstudio. Da hat man noch keine Academy gebraucht. Wir haben dann 2017 die Holding gegründet und haben dann auch 2017 die Academy im gleichen Zuge mit eingeführt. Weil wir früher ja noch die Fitnessstudios ohne eine Holdingstruktur betrieben haben. 2016 haben wir die Holding gegründet und dann die Struktur eingerichtet, und mit der Gründung von der Systemzentrale Holding haben wir dann auch unsere Academy eingeführt. Also 2017 wurde es umgesetzt, 2016 haben wir es gegründet.
Okay, zu diesem Zeitpunkt hast du noch im Kopf, wie viele Franchise oder wie viele Standorte ihr hattet unter der Marke MC Shape?
8 oder 9.
8, okay.
8 oder 9. Das ist das, was ich gerade gesagt habe mit der Umstrukturierung. Umso größer du wirst, du musst dir immer dann die Konzepte anpassen, diese Umstrukturierung vornehmen, je größer du wirst, weil es ist halt ein Unterschied. 2, 3 Standorte kann ich easy leiten. Ein Standort ist ganz einfach, 2, 3 ist auch noch einfach. Aber wenn es dann größer wird, dann brauchst du neue Wege, neue Ansätze. Und deswegen haben wir dann ab dem Standort 8 oder vielleicht schon vorher 7, 8 schon überlegt, wie können wir jetzt, wenn wir noch weiter wachsen möchten, diese Anforderungen gerecht werden. Und durch die Academy haben wir das dann so umgesetzt.
Okay. Du förderst aber bei deinen Franchise-Nehmern ja auch stark das Thema Multi-Unit-Franchise-Nehmer. Ne? Also die können ja mehrere MC Shape-Standorte eröffnen.
Ja.
Was ist so der größte aktuell? Wie viele Standorte hat der Franchise-Nehmer?
3.
3, okay.
Moment, ich muss gerade rechnen. ja, es gibt also 2 verschiedene Franchise-Nehmer mit jeweils 3 Standorten. Es gibt 2 Franchise-Nehmer mit, glaube ich, 2 Standorten, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe. Und ja, genau. Also 2 und 3 haben wir bis jetzt als Einzelfranchise-Nehmer, die da 3 Standorte betreiben.
Ja. Und siehst du das nach oben hin, dass das Ende nach oben hin offen? Also kann einer auch dann 4., 5., 6. oder sagst du irgendwo, ist da eine Grenze vielleicht?
Naja, gut, eine Grenze grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, aber das liegt alles individuell. Also das müssen wir immer im individuellen Fall entscheiden, ob das fürs System dann gut oder nicht so gut ist, wenn manche Franchise-Nehmer noch mehr Standorte haben oder auch nicht, ob sie die dann bewältigt kriegen oder nicht oder was sonst halt noch für Faktoren im individuellen Fall dann eine Rolle spielen.
Ja. Aber konntest du da beobachten, war die Entwicklung bei den jeweiligen Franchise-Nehmern da? Weil das ist ja oft eine Herausforderung, weil du hattest ja selber gesagt, den ersten Standort zu handeln ist super easy, dann ist man da so selber vom Mindset so in seinem Erfolg drin und denkt sich, okay, den zweiten kriege ich auch noch easy hin.
Ja.
Haben das viele unterschätzt? Hast du das irgendwie so beobachten können?
Jein, also die Entscheidung zwischen einem Standort zu betreiben und dann mehreren Standort ist ein längerer Prozess bei den meisten gewesen oder bei allen gewesen. Die Entscheidung für einen Standort ist simpel bei vielen. So, dann machen die ihren ersten eigenen Betrieb. Dann kommen dann halt die wirklich reellen Herausforderungen aus der Praxis auf diese Personen zu, die müssen sich ja dann auch erst im Laufe der Zeit an die ganzen Sachen gewöhnen, an die Herausforderungen gewöhnen, an die Mitarbeit, an die Führung, an die auch an den Druck gewöhnen, der dann automatisch kommt von Seiten der Bank, ja, weil ich habe ja dann oftmals einiges an Darlehen. Das ist vielleicht auch ganz interessant, um nur mal so ein Gefühl zu bekommen. Die meisten Fitnessstudios von uns, die liegen so zwischen 1,2 und 1,6 Millionen Gesamtinvest pro Standort. Das bedeutet, wenn ich 10%, 15%, 20% Eigenkapital bringe, um eine Finanzierung hinzubekommen, habe ich trotz allem dann circa 1 Million oder mehr Euro Schulden als Darlehen bei der finanzierenden Bank. Und es ist für viele halt doch dann anders vom Leben, vom Gefühl, wenn ich eine Bank im Nacken habe, wo ich dann Millionen an Schulden habe. Und die will bedient werden, die Bank. Die ist da gnadenlos. Das ist eigentlich bekannt. Mein Anwalt sagt ja immer, Herr Oerensch, die Banker sind nicht ihre Freunde. Die sind so lange nett, solange alles läuft. Aber ansonsten habe ich dann einfach diese Belastungen von der Bank zu bedienen. Also die Tilgung und Zins natürlich, meine ich jetzt. Und da führt halt kein Weg dran vorbei. Das muss ich umsetzen. Ja, das ist also zwingend. Und somit habe ich dann einen gewissen Druck bei meinem Betrieb. Wobei, da dann der nächste Sprung gleich zu machen auf den zweiten, dritten, vierten Betrieb mit noch mehr Schulden, noch mehr Arbeit, noch mehr Verantwortung, noch mehr Druck, da ist aus der Erfahrung heraus meistens eine längere Zeitspanne nötig, dass die einfach... Die Leute müssen sich erstmal dran gewöhnen, auch mit den Summen umzugehen. Also wenn jetzt ein normaler Angestellter aus der Bevölkerung hört, er hat jetzt 1 Million Schulden, das sind Zahlen, die sind für den utopisch. Also die wissen oftmals gar nicht vom Handling her, was das bedeutet und. So ein Rad zu drehen und dieses Rad dann noch größer zu machen, das hat einfach einen gewissen Zeitraum an Notwendigkeit, bis die dann die nächsten Schritte machen. Ja. Aber wenn sie es dann mal verschmeckt haben, dann machen sie es.
Ja. Und dann ist der dritte dann wieder einfacher, der dritte Standort?
Ja. 1, 2, 3. Ist immer individuell abhängig von der Person, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Weil jedes Fitnessstudio braucht natürlich auch dann wieder mehr Arbeit und dann brauche ich wieder diese Umstrukturierung und manche sind auch mit einem Studio zufrieden vom Ergebnis, weil unsere Ergebnisse einfach auch gut sind für die verschiedenen Betriebe und dann ist es eine individuelle Entscheidung, ob ich noch mehr verdienen möchte, noch mehr Druck haben möchte, noch mehr arbeiten möchte oder ich sage, komm, Arbeit ist für mich Erfüllung und Urlaub ist für mich eine Unterbrechung der Erfüllung und somit macht mir Arbeit so viel Spaß, dass ich gar keinen Urlaub machen möchte. Workaholics, das wird oft negativ beäugt, das Wort, wobei ich bin auch ein Workaholic und ich sehe das jetzt nicht als negativ. Also es ist einfach so, ich bin es gar nicht anders gewöhnt und von dem her ist es einfach eine gewisse Einstellungssache, wie ich dann mit umgehe oder umgehen kann.
Ja, okay.
Ja.
Kommen wir nochmal zurück zur Entwicklung. Wir waren ja stehen geblieben bei 2016, wo ich dich dann wieder unterbrochen habe. Also so bei 8 Studios. Dann kam die Holding, die Academy. Und wie ging es dann weiter von der Entwicklung des Systems?
Ja, wir hatten so im Schnitt immer so 2 Fitnessstudios pro Jahr eröffnet. Meistens eins im Frühjahr, eins im Herbst. Und das war von der Logistik, von der Umsetzung, vom Bau, vom Vorverkauf alles am einfachsten zum Handeln. Ja, das war einfach so der Halbjahresrhythmus, was dann, ja, easy ist jetzt falsch, aber was einfach ganz gut umgesetzt werden konnte, auch von uns, von der Zentrale aus. Und dann mit der Einführung von dieser Holding-Struktur, mit der Einführung von der Academy, ab da bin ich dann auch wieder vorangegangen und habe dann die internen Strukturen beim Franchise-Geber wieder angepasst, damit wir noch mehr Standorte, noch mehr Franchise-Nehmer zum einen finden, aber auch natürlich dann qualitativ gut bedienen können, was dann für den Erfolg von den Franchise-Nehmern wieder wichtig ist, vor Ort in den jeweiligen Franchise-Nehmer-Standorten.
Ja, hat sich parallel das Geschäftsmodell irgendwie, das Endkundengeschäftsmodell irgendwie geändert? Das Anti-Shape-Konzept?
Nein, also vom Modell her nicht. Wir hatten auch schon im Podcast Folge 1 erwähnt, dass ich Kraft, Ausdauer und Kurse schon immer hatte, also Group Fitness. Und dass wir dann 2010 oder 11 dann die 24-7 eingeführt haben. Und das hatten wir natürlich schon beim ersten MC Shape in Horb, 2013 somit auch 24-7. Sodass wir vom reinen Konzept nichts mehr geändert haben bis heute. Gut, eine Beitragsanpassung oder eine kleine andere Umgestaltung der Beitragsstruktur haben wir mal gemacht, ja. Aber das war nichts Elementares. Was aber komplett umstrukturiert wurde, das war dann ein Verdienst meiner Frau, die ja aus der Informatik- und IT-Schiene kommt, aber auch sehr kreativ ist mit ihrer, die hat ja ihre eigene Modemarke gehabt, Squad Queen, und ist da auch sehr kreativ und hatte dann für das komplette MC Shape ein neues CI konstruiert, ein neues
Erscheinungsbild?
Erscheinungsbild, genau. Das heißt, die Kombination aus Wandgestaltung, Beleuchtung, Innendesign wurde von meiner Frau komplett neu gemacht. Und wir hatten da verschiedene auch wieder Ansätze. Wir wollten mehr Atmosphäre für unsere Mitglieder schaffen, mehr Wohlbefinden schaffen, verschiedene Bereiche herausheben zwischen Training, auch wieder, vor allem auch wieder die Athleten mehr fokussieren, weil in der Vergangenheit war es oft so, dass auch Bodybuilding und sowas sehr verpönt war, teilweise durch das negative Image mit anabolen Steroiden oder sonstigen Substanzen, sodass das immer ein bisschen einen negativen Touch gehabt hat. Aber ich und meine Frau, wir haben ja da lange Stunden drüber gesprochen, diskutiert, ausgetauscht. Trotz allem ist wie in der Formel 1, oder in der Tour de France, die Leute wollen ja die Leistung sehen in der Bevölkerung. Das heißt, ein durchschnittlicher Typ mit 70 Kilo oder 80 Kilo, 90 Kilo, sagen vielleicht die meisten, ja, das ist erstrebenswert, auch ich würde auch ganz aussehen. Aber was wollen die Leute im Fernsehen sehen? Das Außergewöhnliche, das Extreme. Und auch diese, bös gesagt, Randgruppe hat ihre Daseinsberechtigung, wo sich dann aber wieder viele auch orientieren, auch viele junge Menschen daran orientieren. Das hat sich im Laufe der 2010er Jahre aufwärts wieder geändert zu den 20 Jahren davor, also 1990er und 2000er Jahre bis 2010. Und somit haben wir eine komplett neue Raumgestaltung geschaffen mit vielen Sportlern, Stars aus der Sportszene, mit vielen Motivationssprüchen, mit der Farb- und Raumgestaltung, mit dem Lounge-Bereich, mit der Beleuchtung, einfach was Einzigartiges geschaffen, dass es, das Mitglied von uns, MC Shape, ein größeres Wohlfühl, eine größere Wohlfühlatmosphäre hat, wie jetzt in einer normalen Halle mit ein paar Farben an der Wand.
Wann wurde das erste Mal umgesetzt? Weißt du das noch, in welchem Jahr, in welchem Studio?
Ja, wir haben das sukzessive bis heute immer weiterentwickelt. Das heißt, die Fitnessstudios heute sehen nochmal anders aus, wie da, wo wir das schon eingeführt haben. 2016 hatten wir angefangen, diese Umgestaltung umzusetzen, dieses CI zu ändern und umzusetzen. Dieses Wiedererkennungsmerkmal, auch wenn du in die Fitnessstudios reinkommst. Und das haben wir in den letzten 7 Jahre Jahr für Jahr weiterentwickelt. Das heißt, es sind kleine Elemente, die sich verändern in der Tapetenauswahl, in der Farbgestaltung, in die Sprüche und so weiter. Und vor allem in der Kombination von diesen Elementen. Und man kann es echt so sagen, dass es jedes Mal das neue M-Shape noch besser wird wie das vorige Personal. Was ja auch wieder zurück zum Podcast 1 für mich jetzt wieder wichtig ist, dass da wir uns den Veränderungen am Markt anpassen und immer Wachstum generieren, weil nur wenn ich Wachstum habe, kann ich auf Dauer erfolgreich sein.
Ja, ich erinnere mich auch dran, weil das letzte Mal, als ich hier war, sind wir nochmal durch einige Studios gefahren. Und da hattest du mir das auch schon erklärt, was sich alles geändert hat, das auch kürzlich wieder geändert hat. Das Einzige, was, glaube ich, noch unangetastet ist, ist das Logo, oder?
Das Logo ist unangetastet. Da haben wir im Moment, glaube ich, so 60 verschiedene Varianten in der Schublade liegen.
Okay.
Haben wir auch schon überarbeitet. Das habe ich ja 2007 selber entworfen in Word. Da haben wir auch, glaube ich, Podcast Folge 1 gehabt. Wir warten nur noch auf den richtigen Zeitpunkt, um das dann noch umzusetzen. Ein veränderes Logo, auch ein bisschen moderner. Aber es ja bisher unverändert, aber Veränderung liegt in der Schublade.
Sehr schön. Wollen wir noch mal kurz über die Corona-Pandemie sprechen und was das für Auswirkungen für euch hatte?
Ja, wenn ich hier nicht immer politisch korrekt sein muss, dann können wir das gerne machen.
Ja, vor allem jetzt in Bezug auf die Entwicklung des Systems. Also ihr seid ja dann wahrscheinlich 2016 bis 2020 dann auch weiter gewachsen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei 2019 wir sogar 5 Standorte aufgemacht haben, anstatt 2 im Schnitt davor. Das heißt, da hat man wirklich nochmal einen Zahn zugelegt, einen Gang hochgeschalten.
Ja, aber klar, da haben wir ja die Zusammenarbeit begonnen, 2019. Ja,
genau. Und somit waren wir natürlich für die 2020er Jahre extrem gut aufgestellt, waren heiß und wollten nach vorne stürmen. Und dann kam ja so ein bisschen so die Nachricht Anfang 2020, da irgendein Virus da in China. Und dann hat man so ein bisschen so verfolgt, wo das herkam. Komischerweise war ja im Oktober davor, Oktober 19, wurde ja genau so ein Virus-Szenario mit Ausgangspunkt Brasilien mal gespielt. Es hat dann so ganz komische Parallelen gegeben. Aber sei es drum, am 16. März wurden dann die Fitnessstudios und die Gastronomie im ersten Lockdown komplett geschlossen. Das war zunächst mal ein Schock, weil sowas gab es nie bisher. Also ich glaube, im Zweiten Weltkrieg war auch mal was geschlossen, okay. Aber da danach war das im Westen Deutschlands so nicht mehr in irgendeiner Form sogar vorstellbar. Also hätte man das ein Jahr vorher die Leute gefragt, wir machen hier, Regierung macht hier Lockdown und so weiter, hätte sich jeder in den Kopf gelangt und sagte, nee, niemals kommt sowas. Kommt nicht. So, niemals kommt nicht, war dann eben nicht so. Das kam dann und wir waren dann zwangsgeschlossen, hatten dann, im Nachhinein war das ja eigentlich auch völlig falsch von uns, aber gut, wir hatten dann auch ja nicht gewusst, wie es weitergeht und hatten dann abends diese Soforthilfeanträge ausgefüllt bis in die Nacht hinein, weil wir gedacht haben, wenn der Topf aus ist, kriegt niemand mehr was. Und eine Farce, die ganze Geschichte mit der Soforthilfe, dann haben wir natürlich für alle unsere Standorte Soforthilfe beantragt. Im Nachhinein ist dann hier unsere Regierung oder unsere Gesetzgebung darauf gekommen, ja, Moment mal, ihr seid ja eine Kette. Und wir haben für jeden Standort natürlich, weil jeder Standort geschlossen war, diese Soforthilfe beantragt. Und im Nachhinein kam dann der Gesetzgeber und sagt, ja, Moment, ihr seid ja eine Kette, ihr bekommt nur einmal die Soforthilfe, doch nicht jeder. Sag, wie nicht jeder, wir haben ja alle zugehabt. Und jetzt müsst ihr die komplette Soforthilfe zurückzahlen, bis auf eins. Ja, also, so ist der Stand bis heute noch. Das heißt, das ist noch ein laufender Prozess.
Ja, kann ich da kurz mal reingrätschen? Betrifft das jetzt die Standorte, an denen du beteiligt bist? Ja. Oder haben die wirklich gesagt, aber die Franchise-Nehmer selber, die haben doch auch für ihre Standorte die Soforthilfe beantragen können? Ja. Wobei es ja natürlich hart ist, weil du ja gerade gesagt hast, euer höchstes Wachstum mit 5 Standorten hattet ihr in 2019. Ja. Die waren ja oftmals auch ausgeschlossen dann für gewisse Soforthilfemaßnahmen.
Gesetzgebung hat es dann nachträglich so dargestellt, dass jeder, der Betriebe, die geschlossen wurden und diese Betriebe im Verbund hat,
ja,
da bekommt der Verbund nur einmal die Hilfe. Das wurde anscheinend als EU-Gesetz vorm deutschen Gesetz gesehen. Und somit betrifft es natürlich jeden Betrieb oder jeden selbstständigen Unternehmer, der mehrere Betriebe hat. Ob das jetzt Franchise-Nehmer ist, ob das jetzt Gastronomie war oder, das ist egal. Sobald du eine verbundene Anzahl an Betrieben hast, die aber in einem Verbund dargestellt sind, bekommt der Verbund einmal. Egal ob Franchise-Nehmer oder nicht. Also ich rede jetzt gerade von meinem persönlichen Fall. In meinem persönlichen Fall wurde dann 10 Monate oder 12 Monate später aufgefordert, die komplette Soforthilfe zurückzubezahlen, bis auf eine Soforthilfe, da der Verbund es nur einmal bekommt. Und so wie gesagt, gerade eben, das ist noch immer im Rechtsstreit, ja, da ich ja versuche, ein bisschen Gerechtigkeit hier in Deutschland zu bekommen, was aus meiner Sicht völliger Humbug ist. Jetzt haben wir da pro Standort 15.000 Euro bekommen im Schnitt für eine Zwangsschließung von 2,5 Monate. Eine 15.000 Euro Entschädigung pro Standort, das ist lächerlich, das ist ein Witz, das ist gar nichts. Ja, das heißt, wir haben einen Umsatz zwischen 80.000 und 100.000 Euro im Monat und dementsprechender Gewinn. Und dann bekommen wir 15.000 Euro als Entschädigung und das einmal für 2,5 Monate. Das sind ja dann knapp 6.000, 7.000 Euro pro Monat. Das ist nichts. Ja,
das deckt ja im Regelfall nicht mal die Miete von den Standorten.
Lächerlich. So, und dann kommt im Nachhinein noch, ja, Moment mal, ihr bekommt gar nichts, ich zahle alles zurück, weil ihr seid ja ein Verbund. Das heißt, ihr bekommt jetzt einmal 30.000 Euro, das geht ja nach Angestelltenanzahl, für alle Fitnessstudios zusammen. Wenn ich das da hochrechne, dann sind es 1.500 Euro pro Standort für 2,5 Monate Schließung. Zweieinhalb Monate Schließung. Also, das hat mit Gerecht und Demokratie und was sie uns alle versprochen haben, die Politiker im Fernsehen, Bazooka-Hilfe und wir lassen keinen im Stich, nichts zu tun. Also null, gar nichts. Und aufgrund von dieser Situation bin ich auch sehr kritisch dann mit den ganzen Entscheidungen der Regierung da ins Gericht gegangen. Hatte natürlich auch viel Zeit, da ja, wenn du zwangsgeschlossen bist, nicht mehr weißt, wann darfst du wieder arbeiten, was machst. Wir haben natürlich alles, was ging, an Arbeit dann erledigt, haben auch alles abgearbeitet, aber du hast dann trotzdem natürlich, oder ich hatte dann natürlich trotzdem mehr Freistunden pro Tag, wie wenn alle Betriebe offen wären. Und in den Freistunden habe ich mich natürlich mit dem ganzen Thema Corona und vor allem den Maßnahmen unserer Politiker oder den Aussagen unserer Politiker genau beschäftigt und das Ergebnis ist ungenügend. Das ist 6 Punkte. 6 Sätzen, alle Politiker, 6 Sätzen, die da was zu tun gehabt haben.
Ergebnis ist, du hast Immobilien in Thailand und in Dubai gekauft.
Ja. Raus aus der EU-Zone. Da ist es mir lieber, wie jetzt hier in Deutschland, wer weiß, was die hier alles dann noch so für verrückte Ideen haben. Es ist natürlich auch so, das, was unsere grüne Politikerlandschaft bietet, ist für einen Unternehmer wie für mich, Vollblutunternehmer, in keinster Weise nachvollziehbar oder erträglich. Also wenn ich sehe, dass da so ein übergewichtiger Pommespanzer mit 28 ohne abgeschlossene Ausbildung oder Beruf dann uns sagt, wie man dann ein Unternehmen zu führen hat, da was soll ich dazu sagen? Die kann ich gar nicht vollnehmen, die ganze Truppe da. Die eine kann keine 2 deutschen Sätze am Stück sprechen, ohne dass irgendwelche grammatikalische Fehler hervorkommen. Der eine erklärt die Insolvenz, wir stellen ja nur die Produktion ein, sind aber nicht bankrott. Die nächste klärt die Jugend auf, sie soll weniger essen, hat aber ein BMI von 48 und ist schwer adipös. Da kann ich gerade so weitergehen. Also Aber ich glaube, das schweifen wir ab hier vom Thema, oder? Wenn ja. ich da mal in Flow komme, schwierig.
Aber wie war es denn bei der Entwicklung des Franchise-Systems und mit den Franchise-Nehmern vor allem auch, die ja dann genauso geschockt sind von der Situation? Wie habt ihr da als Franchise-System zusammengehalten? Wie habt ihr eure Franchise-Nehmer unterstützt in der Phase?
Wir haben vermehrt dann Meetings gehabt, per Zoom natürlich. Wir durften uns ja nicht körperlich treffen und haben uns da dementsprechend ausgetauscht, haben die Tipps ausgetauscht. Wir hatten ganz engen Kontakt zu verschiedenen Anwaltskanzleien, die natürlich auch die Maßnahmen und die Herangehensweisen und die komplette Thematik mit der Mitgliederbetreuung bearbeitet haben. Die logische Folge von solchen Lockdowns war ja dann extrem, war ja von McKinsey aus so für die Regierung vorgegeben, wir müssen viel Angst und Panik in der Bevölkerung reinbringen, damit wir viele Maßnahmen durchsetzen können. Und diese Angst und Panik in der Bevölkerung führt natürlich gehäuft dazu, dass die Leute dann gedacht haben, sie können jetzt sofort kündigen, sie können raus, keine Gegenleistung mehr da. Und uns wurden ja dann vielfach, also im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit, natürlich E-Mails und Post geschickt mit Anliegen von den Mitgliedern, Stilllegung, Kündigung, Beitragsstopp und. Und das haben wir natürlich alle Anschreiben und alle Anliegen haben wir gewissenhaft bearbeitet. Und das haben wir so gemacht, dass wir von der Zentrale sehr engen Kontakt gehabt haben mit verschiedenen Anwaltskanzleien, die sich spezialisiert haben in der Fitnessbranche auf das Thema Corona und auf die Thema Umgang mit Corona und die Mitglieder. Und da haben wir natürlich Empfehlungsschreiben rausgelassen an die Franchise-Nehmer, wie sie was antworten an die Mitglieder, zeitnah antworten, Gutscheine rausgeben. Also alles, was einfach in unserer Möglichkeit stand, mit dieser Situation umzugehen und auch dann natürlich immer wieder Hoffnung weiter zu halten und zu haben und aufzubauen, dass wir wieder zeitnah eröffnen können, weil es wusste ja keiner, wie lange geht denn diese Schließung. Und das war ja dann Gott sei Dank nach 2,5 Monate wieder offen und da war dann sozusagen der erste Schock vorbei und dann haben wir hier mit richtig wieder frohen Mutes dann unseren Betrieb weitergeführt oder unsere Betriebe, was ja alles über die Sommerzeit auch ganz gut funktioniert hat, weil die Branche Fitness ist ja anders, wie es uns in der Politik erklärt wird, systemrelevant. Ja? Also wir sind ja nicht systemrelevant offiziell, deswegen wurden wir ja geschlossen. Wir sind ja sozusagen diffamiert worden als Sündenbock, dass sogar bei uns vermehrt eine Infizierung mit Viren stattfinden kann, deswegen geschlossen wurden, genauso wie die Gastronomie. Wobei ich hatte eine Schulteroperation im September 2020, da durfte ich dann auf 200 Quadratmeter beim Physiotherapeut meine Übungen machen, aber bei mir bei 2000 Quadratmeter durfte keine einzige Person dann nachher rein. Also was ist da jetzt richtig, was ist da gerecht und mit welchem Argument darf ich bei 2000 Quadratmeter Gesamtfläche keine Person reinlassen? Beim Physiotherapeut bei 200 Quadratmeter waren aber 5, 6, 7 Personen da und haben da ihre Übungen gemacht. Das heißt, allein dieses Beispiel zeigt mir ja ganz klar, dass manche Entscheidungen völlig weg jeglicher Vernunft und Logik umgesetzt wurde. Und der ganze Umgang da damit, auch mit der Bevölkerung, mit der Spaltung, mit der Diffamierung, wenn man da Kritik übt, dass du ein kleiner Nazi bist und rechts und Antisemit und Querdenker und Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, bla bla bla. Das hat natürlich alles sehr die Gesellschaft belastet und natürlich auch uns Unternehmer und die Mitarbeiter. Das ist nächster Punkt gewesen in der Corona-Pandemie, weil natürlich auch viele Mitarbeiter gefrustet waren. Die haben ja nicht gewusst, wie geht's weiter jetzt, wann kriege ich wieder vollen Lohn, wann kann ich wieder arbeiten und. Und haben natürlich dann auch während dem Lockdown sich nach anderen Berufsmöglichkeiten umgeschaut. Und das Ende vom Lied war ja dann die Folge 2021 nach Wiedereröffnung, dass Gastronomie und auch wir Fitnessbereich, Branche noch schwieriger wie früher es hatten, gutes Personal oder überhaupt Personal zu finden. Wir waren ja wirklich abgebrannt durch die in Summe 10,5 Monate Lockdown bei uns in Baden-Württemberg und standen da vor einem Scherbenhaufen und mussten da bei null, aber ganz schön weit hinten wieder alles aufarbeiten und anfangen. Ja, also es ist nicht schön gewesen. Die nächste Phase aus meiner Sicht war ja dann der 2. November 2020 mit dem Lockdown Light. Ja, so wurde das dann ja der Bevölkerung verkauft. Das waren wir ja, wie gerade erwähnt, schuldig. Wir waren ja mit die Sündenböcke für die Verbreitung vom Coronavirus. Und für uns war das kein Lockdown Light. Also das ist allein so diese Wortfindung für bestimmte Bereiche war ja so kreativ wie nie zuvor in sämtlichen Sachen von den Politikern in der Corona-Pandemie. Ich will jetzt gar nicht alles aufzählen, sonst ärgere ich mich bloß. Die Lockdown-Light-Geschichte war kein Lockdown-Light, das war einfach für uns ein Lockdown, das war nichts Light. Also es war genau gleich geschlossen wie 6 Monate vorher im Frühjahr und genau gleich geschlossen wie ab Januar bis Juni 2021, wo es dann wieder nur Lockdown hieß. Also sei es drum, Lockdown Light wurde dann eingeführt und so verkauft für Gastronomie und Fitnessstudios bis zum Neujahr. Und dann wurde, glaube ich, am 6. 7. Januar dann noch mehr Lockdown gemacht. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte war eigentlich diese Ungewissheit. Die Ungewissheit, wann darf ich wieder aufmachen? Darf ich überhaupt wieder aufmachen? Was passiert jetzt mit meinem Betrieb? Was passiert mit meiner Existenz? Was ist mit meinem ganzen Lebenswerk? Ich habe nichts anderes gemacht in meinem ganzen Leben, als Fitnessstudios aufzubauen, sehr erfolgreich. Habe Kette aus dem Boden gestampft, auch sehr erfolgreich und. Und ich sage immer, wenn ich arbeiten darf und ich machen darf, wie ich möchte, natürlich alles im Rahmen der Gesetzgebung, dann kriege ich das alles hin und es läuft auch alles vernünftig, erfolgreich, gut, wirtschaftlich gut. Ich kann aber solche Faktoren wie jetzt der Lockdown nicht beeinflussen. Das heißt also, ich bin da auch Opfer, in diesem Falle von unserer Regierung, mal unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist, was sie da gemacht haben oder ob manche Maßnahmen etwas zu überzogen waren, Kontaktsperre für alte Leute auf einer Bank im Freien oder ich darf nicht mehr nachts um 12 Uhr joggen gehen alleine. Ich meine, gut, ich jogge eh nicht nachts um 12 Uhr, aber nur mal so erwähnt. Also da gab es schon ganz skurrile Szenen oder mit Kinder und Kinderwagen oder Polizei hüpft auf dem irgendwelche Schlittschuhfahrer hinterher oder beim Schlittenfahren und versucht, die von der Piste zu ziehen, weil er wahrscheinlich das Virus im Schnee gelauert hat auf der Piste und dann die ganzen Bösen, die sich nicht an die Gesetze halten, dann überfallen hätten und dann infiziert hätten und die wären dann jämmerlich dahingesiegt. Entschuldigung, machen wir weiter.
Aber du hast es ja trotz dieser, also erstmal kann ich das extrem nachvollziehen. Als Unternehmer ist es ja immer doof, wenn man Situationen hat, die man nicht aktiv beeinflussen kann.
Ja, ich glaube, mal ganz kurz weg von diesem, genau aus diesem Grund glaube ich auch, dass ich extreme Flugangst habe. Ich habe extreme Flugangst und ich fliege ja oft und häufig, aber ich glaube, habe für mich so analysiert, ich glaube, das ist dieser Kontrollverlust. Ich gebe jetzt...
Du musst einen Flugschein machen.
Ja, das wäre das Nächste. Ich muss mich jetzt in die Verantwortung von anderen fremden Menschen geben und kann nichts machen. Und diese Flugangst, dieses Gefühl war in der Lockdown-Zeit, in der Corona-Pandemie ungefähr gleich.
Ja.
Das heißt, ich konnte nichts machen, weil ich nichts machen durfte und war abhängig von unseren Spitzenpolitikern.
Ja, aber dennoch, da wollte ich jetzt eigentlich auch drauf hinaus, seid ihr als Gruppe weiter gewachsen, dann auch während der Pandemiezeit, die auch sehr lange gedauert hat, muss man ja mal sagen.
Ja.
Und es gab vielleicht einen Vorteil daraus, der natürlich ein bisschen sarkastisch ist, weil da hat man ja deutlich gemerkt, dass so Verbundgruppen wie Franchise und Ketten besser funktionieren als Individualgeschichten. Also ich glaube, klar waren alle hart getroffen davon, aber so der Individualgründer, Unternehmer waren noch stärker betroffen oder auch kleinere Ketten jetzt mal im Fitnessbereich waren ja stark betroffen, was dazu geführt hat, dass es auf einmal Standortoptionen gab und für dich ja auch, und du warst ja auch sehr kreativ, und hast die Internetseite, ich glaube, ich gebe es richtig, wirkaufendeinfitnessstudio.de, ne, ins Leben. Komm.
Also wir kaufen www.wirkaufendeinfitnessstudio.com.
Genau, um kleinere Ketten, Standorte und so weiter zu übernehmen, weil klar, für dich als Vollblutunternehmer war klar, du wirst weiter wachsen und es wird auch weitergehen.
Ja, also klar, das war so, das ist so. Jede Krise gibt auch Chancen. Ja? Das heißt, da muss man die Augen, Ohren offen halten. Und wir haben dann schon gleich nach 4 Wochen vom ersten Lockdown diese neue Homepage kreiert, dann online gestellt und sind dann auch aktiv am Markt und haben natürlich mit der Hoffnung, dass da ein paar Einzelunternehmer gibt, die da die Corona-Pandemie nicht so ganz gut bewältigen können werden, geschaut, dass wir dadurch wieder durch die veränderten Bedingungen wieder trotzdem Wachstum generieren können und weiterhin erfolgreich bleiben. Hat alles gut funktioniert, nur nochmal zurück, trotz allem war natürlich die Situation gesamt gesehen schlecht.
Definitiv, ja, also, das keine Frage.
Das ja, aber auch hier wieder, Rocky-Zitat, es kommt nicht darauf an, wie viel du austeilst, sondern wie viele Schläge du einsteckst und trotzdem weitermachst. Dieser unbändige Wille, Erfolg, weitermachen. Genau das haben wir auch in den Franchise-Nehmer unsere vermittelt, dass einfach wir da stark aus dieser Krise hervorgehen, was sich jetzt im Nachhinein natürlich auch bestätigt hat. Und haben alles so gemacht, wie du es gerade gesagt hast, durch die Schaltung dieser wir-kaufen-dein-fitnessstudio.com haben wir natürlich auch viele Angebote bekommen von Fitnessstudio-Betreibern, die verkaufen wollten, haben da dann auch das ein oder andere Angebot wahrgenommen und umgesetzt und sind dann im Grunde genommen nach dem Lockdown mit, glaube ich, 26 Standorten am Markt gewesen. Ja, da haben wir also dann tatsächlich nochmal 10 Standorte zugelegt in der Lockdown-Zeit.
Das ist ja schon Wahnsinn eigentlich. Ja. Es wurde auch kein Standort geschlossen, oder? Wurde generell schon mal ein MC Shape-Standort geschlossen?
Einer ja, haben wir jetzt geschlossen, aber einfach aus logistischen Gründen. Und zwar in Steißlingen, der Standort ist nur 5 Kilometer weg von Radolfzell. Und da wir jetzt die neue MC Shape haben in Stockach und Steißling liegt genau in der Mitte und ist ein kleines Fitnessstudio gewesen, haben wir dieses Fitnessstudio aufgelöst und dann die Mitglieder verteilt zwischen Stockach und Radolfzell. Und das war einfach der Logistik geschuldet. Da haben wir da einfach die Kosten dieses Standorts eingespart und ja, die Mitglieder verteilt. Das war eine sinnvolle Entscheidung aufgrund der räumlichen Nähe von den größeren MC Shape Studios.
Aber es wäre ja auch ein eigener Standort gewesen, weil es kein Franchise-Nehmer von betroffen
nein,
oder so.
Nein. Das war mein eigener. Ja. Einfach aus logistischen Gründen haben wir die Mitglieder verlagert und den Standort jetzt anderweitig genutzt, die Immobilie.
Ja. Gut, also ihr seid gestärkt aus der Krise rausgekommen.
Ja.
Auch wenn es schwer und vor allem nervend war.
Ja.
Und auch viele Dinge nicht nachvollziehbar waren. Studios sind wir aktuell bei 26, hast du gerade gesagt?
Ja, jetzt im Moment sind wir bei 33.
Bei 33.
Und nach Corona waren wir bei 26.
Ja, also auch nach Corona nochmal stark gewachsen. Ich denke, das ist auch ein ganz guter Abschluss für diese Folge.
Ja.
Weil ein Ziel haben wir schon mal nicht erreicht, in 40 Minuten zu bleiben. Wir sind wieder bei 60.
Echt? So lange war das jetzt?
Das ist einfach die Zeit, ne? Wenn man ins Reden kommt, verfliegt. Und du hast ja auch einfach so viel zu erzählen, das muss man einfach mal sagen.
Ja, aber gut, in zu diesem Thema habe ich ja schon gerade angesprochen.
Da können wir eine 5-Stunden-Folge machen, wenn das mal reicht.
Ja. Eine sehr spannende Zeit, wenn man das diplomatisch ausdrücken möchte.
Genau. So, aber wir haben jetzt auf jeden Fall vollständig die MC Shape-Geschichte zu Ende erzählt, bis zu dem heutigen Zeitpunkt. Wir sind im April 2023.
Ja, übermorgen im Mai.
Übermorgen im Mai. Ja, vielen Dank für diese spannende Geschichte und wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder, denn wir haben ja noch 1, 2, 3 andere Themen miteinander zu besprechen.
Yes.
Bis dahin. Jawohl. Ciao, ciao.
Tschüss, Thorsten. Dankeschön.
Ich bin mir sicher, ihr hattet jede Menge Spaß mit dem Real Talk mit Yasin, konntet euch Impulse, Motivation, Inspiration herausziehen. Und ich möchte auch noch mal kurz meinen Senf dazu abgeben zu den Corona-Maßnahmen, vor allem nicht jetzt zu speziellen Maßnahmen wie Ausgangssperren und so weiter, sondern zu den finanziellen Hilfen, die ja auch versprochen wurde. Yasin hat es ja auch gesagt mit der Bazooka, dass da niemand hängen gelassen wird. Und rückwirkend muss man sagen, dass es zum einen meine Beobachtung, weil ich auch mit viel mit meinen Mandanten, meinen Beratungskunden zu tun hatte und auch Einblick in viele Franchise-Systeme hatte und deren Franchise-Nehmer bundesweit, dass es schon mal sehr, sehr unterschiedlich war. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es am Bundesland hängt, an der Stadt hängt, an der Kommune hängt, keine Ahnung. Aber was alleine Geschwindigkeit angeht in der Bearbeitung und dann auch in der Auszahlung. Ich selber muss sagen, mit meinem eigenen immergrünen Standort, ich kann mich, was jetzt Geschwindigkeit und so weiter angeht, gar nicht beschweren. Ich habe sehr schnell diese ganzen Hilfen bekommen, wie sie auch alle hießen, von Soforthilfe, Überbrückungshilfe 1, 2, ich weiß ja schon gar nicht mehr alles. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Es war relativ schnell und unkompliziert, ging auch alles über den Steuerberater. Aber ich weiß von anderen meiner Mandanten, die da wirklich sehr, sehr lange drauf gewartet haben und auch teilweise erst vor einigen Wochen dann entweder eine Ablehnung bekommen haben oder eine Auszahlung bekommen haben. Und was ja jetzt spannend werden wird, ist ja, jetzt wird ja abgerechnet und es wird halt geschaut, ob die ganzen Hilfen auch rechtens waren und in der Höhe und so weiter und so fort. Und ich kenne wirklich viele, die da auch ein bisschen mit Sorge hinblicken und dass man einfach Angst hat, dass man irgendwas zurückzahlen muss, weil man irgendwelche Dinge übersehen hat. Und es war ja auch wirklich nicht sehr, sehr einfach, da wirklich jetzt, ich sag mal, korrekt die korrekte Höhe zu beantragen, weil ja viel auch auf einer Planung basierte. Und ich bin da auch mal gespannt, was da auch noch auf mich vielleicht drauf zurückkommt. Jetzt mit meinem Immergrünbetrieb, den ich jetzt zwar nicht mehr habe, aber ob da noch irgendwelche Rückzahlungen anstehen. Die KUK-Prüfung, also das Kurzarbeitergeld, war ja schon sehr spannend, die auch immer noch nicht abgeschlossen ist. Und auch da muss ich mal sagen, wie da teilweise mit Antragstellern, die es ja dann sind für diese Maßnahmen, man kann ja KUK ganz normal beantragen, aber wie diese Prüfungsschreiben formuliert waren, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem anderen Podcast vorher gesagt habe, das fand ich schon sehr befremdlich, weil man fühlt sich schon so, als würde man erstmal unter Generalverdacht stehen, dass man etwas zu Unrecht beantragt hat. So wie diese Schreiben und die Ankündigungen der Prüfung formuliert waren. Also da kann man nochmal ein bisschen in der Rhetorik und in der Ansprache dann doch tatsächlich arbeiten. Es sind ja Standardschreiben, die da rausgehen, aber die könnten meiner Meinung nach noch ein bisschen höflicher und freundlicher formuliert sein, weil man bekommt das auf den Tisch. Also ich habe das geöffnet und man hat ja sofort eine Abwehrhaltung, weil man denkt, okay, steht man jetzt hier auf der Anklagebank und ich hab doch gar nichts gemacht und okay, prüf doch bitte. Aber ja, wie gesagt, also anfangs habe ich gedacht, okay, hey, cool, wie schnell die Regierung da reagiert. Dann muss man natürlich sagen, okay, keiner wusste genau, wie, was und warum, wie lang dauert's. Und da ist es natürlich auch schwierig, Maßnahmen zu treffen. Aber dann über die Zeit muss man sagen, sind doch sehr, sehr viele fragwürdige Entscheidungen getroffen worden. Und auch das, was Yassin gesagt hatte mit den Verbundunternehmen, also finde ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar. Weil auch ein Verbundunternehmen, wenn es doch 5 Standorte hat, es hatte doch auch 5-mal die Kosten. Also warum soll dann ein Verbundunternehmen nur einmal eine Soforthilfe beantragen können? Also es erschließt sich mir auch alles nicht. Von daher ist es für mich wirklich schwierig, jetzt eine abschließende Meinung darüber zu haben, weil, wie gesagt, ich kenne die Fälle, da wurde sehr unbürokratisch und schnell geholfen. Ich kenne aber auch viele Fälle, die jetzt mit Yassin vergleichbar sind, wo man sich einfach fragt, okay, warum ist jetzt die Fitnessbranche da so hart von Schließungen betroffen? Und auch das Beispiel, was er ja gebracht hat, dass ein Physiotherapeut da weiter behandeln darf. Also da waren viele, viele Sachen, die man wirklich stark hinterfragen kann. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie es nach dem 30.06. sein wird, weil das ist ja, glaube ich, die Deadline. Bis dahin muss abgerechnet sein. Und da fällt mir gerade noch zu ein, ich weiß gar nicht, ob ich es in meiner anderen Podcast-Folge erzählt hatte, die Corona-Pandemie und die Maßnahmen haben mich immerhin dazu bewogen, zweimal E-Mails an Politiker zu schreiben, die ich in einer Talkshow gesehen habe. Das war relativ am Anfang noch der Corona-Pandemie, wo das auch mit diesem ganzen Bazooka und wir lassen niemanden hängen und so weiter. Und da war ja schon die Thematik, da gab es ja bestimmte Stichtage und ich habe überhaupt nicht verstanden, dass Leute oder selbstständige Unternehmer, die jetzt kurz vor der Pandemie gegründet hatten, überhaupt keinen Anspruch auf irgendwelche Hilfsleistungen haben sollten, sondern dass denen gesagt wurde oder dass die Lösung dafür war, dass sie sehr unkompliziert Hartz IV beantragen können als quasi Überbrückung für Lebenshaltungskosten und so weiter. Und da sollte es ja dann eine vereinfachte Prüfung geben und es sollte ausgesetzt werden, dass Vermögen, gerade Betriebsvermögen, geprüft wird, weil das ja normalerweise ein K.O.-Kriterium ist, um irgendwelche Hilfsleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn ich auf der einen Seite Betriebsvermögen habe, was mir jetzt aber nichts bringt, weil es nicht flüssig ist, habe ich auf der anderen Seite keinen Anspruch auf Hartz IV oder Bürgergeld, wie das jetzt auch immer heißt. Und das fand ich schon sehr seltsam, dass man dann selbstständig sagt, ja, dann beantrage doch einfach Hartz IV, hieß es ja noch damals. Und ich kenne dann tatsächlich auch welche, die das versucht haben. Und zu den ganzen Argen ist es aber nicht durchgedrungen, dass es diese vereinfachte Prüfung gibt und auch das Vermögen keine Rolle spielt, sondern es kann halt einfach beantragt werden. Und auch da war bei einigen dann sehr, sehr hoher Frust, weil die ja dann wirklich vor dem Nichts einfach standen. Die haben keine Hilfen bekommen, haben auf der Seite keine Leistung bekommen, weil gesagt wurde, hey, aber das ist doch Betriebsvermögen, was einem aber nichts bringt, wenn geschlossen ist, dann bringt einem das Betriebsvermögen nicht. Also das war schon für viele, viele eine sehr, sehr schwierige Situation. Und da gab es, das muss ich auch sagen, schon viele Ungerechtigkeiten und Dinge, die ich einfach nicht nachvollziehen konnte. Und das habe ich dann auch in zwei E-Mails kundgetan. Aber ich habe natürlich auch nie eine Antwort erhalten, außer irgendwie einmal eine Standard-E-Mail, wo ich auf irgendwelche Webseiten verwiesen wurde, wo angeblich erklärt ist, wie was irgendwo zu tun ist. Und das fand ich dann auch schon sehr, sehr unbefriedigend, muss ich einfach mal sagen, weil ich hätte es schon gut gefunden, wenn man sich auch mal für die Gruppe stark macht, die ja einfach völlig durchs Raster gefallen ist. Sie hat keine Sofortmaßnahmen bekommen, viele Finanzierungsinstrumente von KfW-Seite ihr dann geschaltet wurden, die für Bestandsunternehmen, muss ich sagen, sehr, sehr gut waren, sehr, sehr unkompliziert auch zu beantragen waren, wenn man denn eine gute Geschäftsbank an seiner Seite hatte, eine gute Hausbank. Auch da hat sich mal gezeigt, wie wertvoll eine Hausbank wirklich sein kann. Dann waren das gute Instrumente, aber auch dort sind diejenigen durchs Raster gefallen, die gerade kurz vor der Corona-Pandemie gegründet haben. Also sie haben auf der einen Seite keine Zuschüsse bekommen, hatten auf der anderen Seite aber auch kein Zugang zu Fremdkapital, und zwar zu verbürgten durch die KfW, durch Haftungsfreistellung verbürgtes Fremdkapital, weil nahezu keine Bank gibt ja einem, der gerade gestartet ist und da ist jetzt eine Krise, ohne Sicherheiten Geld. Von daher, die waren doppelt angeschmiert, keine Zuschüsse bekommen, kein Fremdkapital bekommen, und die hatten es wirklich ganz, ganz schwer, diese Gruppe. Dafür wollte ich mich einsetzen, aber habe auch dort keine Resonanz seitens der Politik erhalten. Gut, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich bin draußen, wie die Ankündigung, dass Cliffhanger, ein Film mit Sylvester Stallone, eine Fortsetzung bekommt. Und ihr erinnert euch vielleicht an den Eingang des Real Talks mit Yassin. Filme mit Sylvester Stallone sind immer gut. So sei die These. Und Sylvester Stallone-Fortsetzung sowieso. Also freut euch auf Cliffhanger 2. Ich weiß gar nicht genau, wann er kommen soll. Ich meine, dieses Jahr soll er kommen. Ich wünsche euch Bis nächsten Freitag eine schöne Zeit. Freue mich, euch dann wieder zu hören. Dann heißt es wieder Release Friday. Neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.